Guten Morgen zusammen. Schön, euch alle zu sehen. Ich muss erstmal schauen, dass ich alle sehe. So. Ja, wir sind in der letzten Predigt angekommen von der Epheser-Serie, die letzte offizielle Predigt wohlgemerkt. Es folgen noch drei weitere, aber das sind dann nur Rückblicke auf verschiedene Themen, die uns als Gemeinde vielleicht noch wichtig sind und mit vielleicht wahrscheinlich. Aber heute ist die offiziell letzte Predigt der Serie. Aber im Vornherein möchte ich schon sagen, ihr braucht nicht darüber zu trauern, denn die nächste Serie kommt bestimmt. Gut, das Thema heute ist der Abschiedsgruß an die Epheser und vom Abschiedsgruß aus gehen wir dann gleich in die Zusammenfassung. Und ich möchte euch bitten, zum Text von heute aufzustehen. Es sind zwar nur zwei Verse, aber ich denke, für das Wort Gottes kann man auch aufstehen, wenn es nur ein Satz ist. Friede werde den Brüdern zuteil und Liebe samt Glauben von Gott, dem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Die Gnade sei mit allen, die unseren Herrn Jesus Christus lieb haben, mit unvergänglicher Liebe. Amen. Stellt euch vor, ihr seid Familienmitglied eines berühmten Schauspielers oder eines sehr guten Kameramannes oder eines Kostümdesigners, beziehungsweise Schauspielerin, Kameramännin und Kostümdesignerin. Und wenn ihr jetzt den Film anschaut, wo sie mitgearbeitet haben und der Abspann kommt zum Schluss, dann wird der Abspann gleich mal spannender, weil ihr ja zumindest einen Namen in diesem Film kennt. Es ist dann gleich lustiger, den Abspann anzuschauen, als wenn man gar keinen kennt. Und jetzt stellt euch vor, ihr seid in diesem Film maßgeblich beteiligt gewesen. Vielleicht wart ihr Regisseur oder der Hauptdarsteller. Und jetzt lest ihr diesen Abspann und jeder Name sagt euch irgendetwas, ein Erlebnis, das ihr gehabt habt. Ah, das war der Kameramann, der mir den Kaffee über den Schoß geschüttet hat. Zum Beispiel. Vielleicht ist bei manchen Namen eine Erinnerung etwas trübe. Ihr wisst jetzt nicht genau, was da war, aber es kommt dann langsam. Andere Namen erinnern euch an gute Freundschaften, die ihr geknüpft habt. Und allgemein ist das Anschauen des Abspanns etwas sehr Wertvolles auf einmal für euch. Und so ähnlich ist das auch mit unserem Abschiedsgruß heute. Natürlich könnten wir ihn, wie jeden Abschiedsgruß, nach dem Schema F lesen. Friede den Brüdern, Liebe, Glaube, Gnade und so weiter. Amen. So wie die meisten Abschiedsgrüße in den Briefen ja klingen. Aber wir haben uns jetzt über ein Jahr lang mit dem Epheserbrief beschäftigt, fast anderthalb Jahre lang. Und der Brief sollte uns allen mehr oder weniger bekannt sein. Ich hoffe eher mehr als eher weniger. Und ich möchte deswegen mit euch den Abschiedsgruß als Anlass nehmen, noch einmal zurückzuschauen auf das, was wir durchgemacht haben. Und natürlich ist es schwer, so viel Stoff in eine Predigt zu packen. Deswegen benutze ich diese Verse explizit als Sprungbrett, um einige Gedanken aus dem Epheser nochmal mit euch durchzugehen. Und ich hoffe, dass die Predigt für uns alle ermutigend und stärkend wird. Reden wir zuerst über die Empfänger des Briefes. Ich setze jetzt bei dem Abschiedsgruß einfach mal ganz mutig voraus, dass an die gleichen Leute gerichtet ist, die auch am Eingang des Briefes erwähnt sind. Das heißt, dass die Brüder und damit auch die Schwestern, die hier angesprochen sind, diejenigen sind, die Paulus in Kapitel 1, Vers 1 anspricht, wo es heißt, Paulus, Apostel Jesu Christi, durch den Willen Gottes an die Heiligen und Gläubigen in Christus Jesus, die in Ephesus sind. Also an die Heiligen und Gläubigen in Ephesus. Und da wir als Gemeinde auch davon überzeugt sind, dass das Wort Gottes zu allen Gläubigen mit der gleichen Autorität und mit dem gleichen Ziel spricht, nehmen wir diesen Brief einfach auch als an uns gerichtet an. Das Ziel übrigens ist es, uns zu unterrichten, uns unsere Sündhaftigkeit zu zeigen, uns zurechtzuweisen und uns nach dem Willen Gottes zu erziehen. Das ist ein Ziel, das uns im vergangenen Jahr sehr intensiv begleitet hat und deswegen auch jetzt in der Predigt vor Augen gehalten werden sollte. Das heißt, der Brief ist also im weiten Rahmen an alle Gläubigen, an alle Heiligen gerichtet. und der Inhalt des Briefes demnach an wiedergeborene Christen. Und das mag jetzt einleuchtend sein, aber es ist nichtsdestotrotz ein sehr wichtiger Punkt, um gesagt und auf jeden Fall, um darüber nachgedacht zu werden. Deswegen möchte ich jetzt auch noch ein bisschen Zeit darauf verwenden. Dass der Brief nämlich wirklich explizit nur an wiedergeborene Christen gerichtet ist, das zeigt unser Abschiedsgruß. Hier der zweite Satz, wo es heißt, die Gnade sei mit allen, die unseren Herrn Jesus Christus lieb haben, mit unvergänglicher Liebe. Und wie könnte ein Mensch wie ich, wie könnte ein Mensch wie ihr seid, jemals mit unvergänglicher Liebe lieben? Kann nicht nur Gott unvergänglich und unendlich lieben? Und das stimmt, nur Gott kann das. Aber er hat denen, die an ihn glauben, denen, die wiedergeboren sind, die als eine neue Schöpfung von ihm wiedergeboren sind, denen hat er diese Liebe in das Herz gegossen. Das könnt ihr in Römer 5, Vers 5 nachlesen. Das heißt, dass nur wirkliche Christen, nur solche, die von Herzen an Jesus glauben und mit dem Heiligen Geist versiegelt sind, die einen neuen Geist in sich haben, nur solche sind in diesem Brief angesprochen. Und Gott verspricht in diesem Brief eben solchen Christen wunderbare Dinge, großartige Dinge. Aber er verspricht diese Dinge nicht den Ungläubigen. Bei uns im Altersheim, wo ich arbeite, im Pflegewohnheim, erhalten nur diejenigen, die dort angestellt sind, ein Gehalt. Diejenigen, die zu Besuch kommen oder die ehrenamtlich mitarbeiten oder die Familienmitglieder, die was helfen, die bekommen kein Gehalt. Nur wir, die wir angestellt sind. Und ich glaube, das ist einleuchtend. Das ist, denke ich, in jeder Firma so. Und ebenso ist es auch mit den großartigen Versprechungen des Glaubens. Aber ich fürchte, und deswegen erzähle ich das jetzt, ich fürchte, dass bei uns in der Gemeinde ein paar, vielleicht sogar einige sitzen, die keine wirklichen Christen sind. Sie kommen vielleicht schon Jahre hierhin, sind bei vielen Veranstaltungen dabei, meinen es ernst damit, Christ zu sein, glauben, Christ zu sein, sind es aber nicht. Der Geist Gottes wohnt nicht in ihnen und sie sind nicht neu gemacht. Andere kommen vielleicht regelmäßig hierhin, finden die Gesellschaft ganz nett, glauben, es reicht, dabei zu sein, aber haben eigentlich gar nicht begriffen, um was es geht, nämlich um die Rettung durch Jesus. Wieder andere sind vielleicht sehr religiös, vielleicht sogar christlich aufgewachsen, waren immer dabei, von Kind auf, aber der Herr hat sie nie gerettet. Und ich fürchte wirklich, dass hier auch Menschen sind, die sich selbst betrügen und am versprochenen Heil Gottes vorbeigleiten. Und ich meine jetzt nicht, sich bösartig selbst betrügen, sondern unwissend. Ich fürchte noch mehr, dass hier andere Menschen sind, die ganz aufrichtig davon überzeugt sind, Christen zu sein, aber eigentlich noch gar nicht durchgedrungen sind. Und ich fürchte, dass es einige gibt hier, die am Ende, am Tag des Herrn, vor den Jesus stehen werden und sagen werden, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen? Und Jesus ihnen dann antworten wird, weiche von mir, du Übeltäter, ich habe dich nie gekannt. Wie schrecklich muss es sein, am Ende vor Jesus zu stehen und diese Worte zu hören. Und nicht nur das, es ist das schon das Schrecklichste, was ich mir vorstellen kann. Aber uns entgeht auch jetzt sehr viel. Denn wie viele Menschen erfahren die Herrlichkeit der Schätze, die uns im Epheserbrief aufgeschlüsselt wurden, niemals, weil sie eigentlich keine Christen sind, weil sie Jesus nicht haben. Und sie werden nie dazu herausgefordert, darüber nachzudenken, ob sie Christus haben. Wie viele solche Menschen sitzen heute hier? Ich weiß es nicht, aber Gott weiß es. Und wir sind dazu angehalten, uns gegenseitig zu prüfen, aber wir sind auch dazu angehalten, uns selbst zu prüfen. Und daher bitte ich dich heute, dass du dein Herz vor Gott prüfst, im Hören dieser Predigt, im Hören der Punkte, die wir aus dem Epheserbrief anschauen, ob du wirklich wiedergeboren bist, ob du wirklich ein Kind Gottes bist. Denn wir haben gewaltige Schätze in Jesus bereits jetzt und nicht erst irgendwann, wenn es da mal passiert, dass wir tot sind. Der Epheserbrief ist ein gewaltiges Versprechen an alle Christen, nämlich dass wir bereits jetzt einen realen und greifbaren und wirklich existierenden Zugriff auf die Schätze Gottes haben, auf alle Segnungen des himmlischen Reiches. Es ist ein gewaltiges Versprechen, dass wir als Teil der Gemeinde bereits jetzt ein leuchtendes und eindeutiges Zeugnis Gottes zum Lobpreis seiner Herrlichkeit sind. Es ist ein gewaltiges Versprechen für Sicherheit, für Frieden und Unmengen an Gnade. Und es sind mehr als bloße religiöse Worthülsen, die man sich als Christ halt so täglich mal entgegenbringt. Und was für eine Tragödie ist es daher, dass wir mit so wenig zufrieden sind und viele Menschen deswegen gar nicht merken, dass sie an den Segnungen gar keinen Anteil haben. Prüfe dich also heute und juble, wenn du Ja und Amen sagen kannst zu Gottes Wort. Wenn du sagen kannst, ich bin ein Kind Gottes, juble darüber, denn dir stehen so viele Schätze zu. Und wenn du dich prüfst, und zum Schluss kommst, irgendwas stimmt bei mir noch nicht ganz, dann komm zum Herrn Jesus, denn er hat immer eine offene Tür für jeden, der ihn ernstlich sucht. Ich möchte gleich zum nächsten Punkt kommen, nachdem wir jetzt ein bisschen länger über diese Empfänger des Briefes geredet haben, denn wir wollen über das sprechen, was wir jetzt an Versprechungen haben, an Verheißungen aus dem Wort Gottes. Und dazu schauen wir uns den ersten Teil des Epheserbriefes an, des Abschiedes. Und ich lasse den Frieden mal außen vor, der kommt zum Schluss nochmal. Jetzt reden wir mal über Glaube und Liebe. Also Paulus wünscht hier, dass den Brüdern und den Schwestern Glaube und Liebe zuteil wird. Moment. Jetzt habe ich gerade ungefähr 10 Minuten dafür verwendet, zu erklären, dass der Brief nur an gläubige Christen gerichtet ist. Und dann wünscht er ihnen Glauben und Liebe. Wie passt das zusammen? Und noch viel mehr, wie passt das mit dem restlichen Brief zusammen? Wir kennen alle den Epheser jetzt schon fast auswendig. Deswegen wisst ihr auch, was in Kapitel 1, Vers 15 steht. Da schreibt nämlich Paulus, dass er sich freut über den Glauben der Epheser und dass er sich freut über ihre Liebe an allen Heiligen. Aber jetzt wünscht er ihnen, dass Glaube und Liebe zuteil wird? Wieso wünscht er hier noch mehr Glauben, noch mehr Liebe? Die Antwort ist relativ einfach. Ein Christ kann im Glauben wachsen. Ein Christ muss im Glauben wachsen. Ein Christ wird im Glauben wachsen. Ein Christ, der mit dem Heiligen Geist Gottes versiegelt ist, wird im Glauben wachsen. Denn das Wachstum ist das Arbeiten des Geistes Gottes in und an uns. Es ist das, was wir vor einigen Wochen gehört haben, wie wir von Herrlichkeit zu Herrlichkeit verändert werden. Und das ist eine außerordentlich erleichternde und großartige Wahrheit. Ich lese sehr gern in der Kirchengeschichte von den großen Glaubenshelden unserer Vergangenheit. Ich höre auch sehr gern von den Glaubenshelden unserer Generationen, die vieles getan haben. Und ich weiß nicht, wie es euch dann geht, wenn ihr solche Geschichten hört von diesen großen Christen und Christinnen, die alles Mögliche getan haben für den Herrn. Welchen Einsatz und welche Opferbereitschaft die für Jesus dargebracht haben. Und was für Wunder rund um sie geschehen sind. Ich persönlich habe ja schon Mühe, bei der Predigtvorbereitung meine Zeit nicht mit YouTube-Videos zu versandeln. Und die machen solche Sachen. Ja, natürlich hatten die Männer und Frauen auch ihre Unzulänglichkeiten, ihre Probleme, ihre Fehler, ihre Schwächen. Aber was sie alles mit und für Gott getan haben, Wahnsinn! Also ich fühle mich da schon immer etwas unzulänglich, wenn ich diese Männer und Frauen höre oder sehe oder wenn ich von ihnen lese. Und passt das nicht auch genau zu dem, was wir im Epheserbrief gerade am Anfang immer wieder lesen? Nämlich, dass ein wiedergeborener Christ aus der Kraft Gottes lebt. Nämlich der Kraft, die Tote auferweckt. Dass die Kraft des Geistes uns am inneren Menschen stärkt, das heißt, dass Gottes Kraft in uns wirklich wirkt. Oder dass wir, was wir die letzten Wochen gehört haben, eine mächtige Waffenrüstung haben, mit der wir sogar dem Teufel widerstehen können. Also das stimmt ja alles. Der Epheserbrief ist ein gewaltiges Zeugnis davon, was wir als wiedergeborene Christen alles in und durch Jesus haben, und aus was für einer gewaltigen Macht wir eigentlich leben können. Aber diese wunderbaren Wahrheiten dürfen uns nicht dazu verleiten, ein falsches Bild von Christen zu haben. Denn man könnte diese Wahrheiten, die wir da lesen im Epheserbrief, als Alles-oder-Nichts-Prinzip anwenden und sagen, wenn du Christ bist, dann trifft das alles auf dich zu, und zwar jetzt, und zwar sofort, in voller Gänze, ähnlich wie Captain America. Das war ein stinknormaler Mann, und dann bekam er eine experimentelle Spritze, und er wurde zu einem muskulösen Giganten, der mit reiner Willenskraft und schierer Körperkraft jeden Gegner ins Nichts schlagen kann und hochintelligent und überhaupt ein Superheld. Oder Superman, der völlig unverwundbar allen Stürmen des Gegners entgegenbläst. So sollte ein Christ sein. So sollte ein Mann oder eine Frau Gottes sein, die aus der Macht Gottes leben. Denn Gott ist ja unendlich stark und unbesiegbar. Ein Christ, der also wirklich auf Gott vertrauen würde, der müsste in der Lage sein, das Unmögliche zu schaffen. So wie Superman in einem seiner Filme, als Lois Lane, seine Freundin, starb, da flog er in die andere Richtung um die Welt und drehte die Welt zurück und damit die Zeit zurück und rettete ihr Leben. Aber ich denke, das ist die falsche Vorstellung vom Christsein. Kein Christ wird diesem Ideal gerecht. Es geht nicht. Denn nicht wir sind die, die stark sind und die siegreich sind. Nicht wir sind es, die Gewaltiges vollbringen, sondern Jesus ist es. Jesus ist unser Held. Jesus ist der König. Er ist der Herrscher in alle Ewigkeit. Gott allein hat Macht. Es steht nicht geschrieben, dass Gott in der Wiedergeburt aus einem Christen eine neue Schöpfung macht, die dazu in der Lage ist, von sich aus Berge zu versetzen, Mauern zu überspringen oder gegen Heere anzukämpfen. Nein, es steht geschrieben, wenn ihr Glauben hättet wie ein Senfkorn, so würdet ihr zu diesem Berg sprechen, hebe dich weg von hier dorthin. Oder, Moment, naja, können wir lassen, aus Versehen gedrückt. Oder es steht geschrieben, der Herr, mein Gott, macht meine Finsternis Licht, denn mit dir kann ich gegen Kriegsvolk anrennen und mit meinem Gott über Mauern springen. Oder steht geschrieben, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft wird in deiner Schwachheit vollkommen. Und deswegen heißt es im Epheser ja auch, dass es Gottes Kraftwirkung ist, die uns aus dem Tod gerettet hat und mit Macht und gewaltiger Stärke an uns wirkt und in uns wirkt. Deswegen heißt es ja, dass alles, wirklich alles, dem Herrn Jesus unter die Füße unterworfen ist. Und mit ihm auch uns. Und deswegen heißt es, dass wir allein aus Gottes Gnade gerettet sind und eben nicht aus uns. Und dass wir geschaffen sind zu guten Werken, die Gott bereits zuvor vorbereitet hat, dass wir darin wandeln. Deswegen heißt es, dass es Gottes Kraft ist in uns, die weit über unsere Vorstellungen und Träume hinaus wirken und tun kann. Und deswegen heißt es, dass Jesus seine Gemeinde und damit jeden Einzelnen von uns, die wir an Jesus Christus wahrhaftig glauben, heiligen und vor Gott, dem Vater, als tadellos und ohne Runzeln oder ohne Fehler darstellt. Und deswegen heißt es, dass wir mit unserer Waffenrüstung im Herrn und in der Macht seiner Stärke, aus seiner Kraft stark sein können und sollen. Es ist nicht unser Tun. Es ist nicht unsere Kraft, es ist nicht unsere Stärke, sondern allein Jesus Kraft und Jesus Stärke. Und deswegen möchte ich an dieser Stelle einen anderen Superhelden anbieten. Und natürlich hinkt auch der Vergleich, wie jeder Superheldenvergleich hinken wird. Aber ich möchte Iron Man ins Feld führen. Denn Iron Man ist grundsätzlich ein sehr normaler Typ. Also normal, er ist hochintelligent, das bin ich nicht. Aber er ist wirklich erst mit seiner Rüstung ein Superheld. Denn die Rüstung ist in der Lage, gewaltige Kraft auszuschöpfen. Er ist superschnell. Er kann auf einmal fliegen. Er kann durch den Computer in seiner Rüstung die Schwachstellen seines Gegners offen darlegen. Er kann hochkomplexe Analysen und Berechnungen durchführen, während er mit irgendwem kämpft. Und auch seine Rüstung ist ziemlich unkaputtbar. Nur um ein paar Eigenschaften zu nennen. Ihr müsst die Comics lesen, wenn ihr alles wissen wollt, was er kann. Und nun möchte ich das Bild nicht so sehr überreizen mit Christ und Iron Man. Aber Tony Stark, der Mann, der in dieser Rüstung sitzt. Er braucht seine Rüstung und er braucht seine Gadgets. Er braucht den Supercomputer dahinter, um Superheld sein zu können. Und natürlich ist er ein brillanter Mann, aber ohne seinen Anzug und ohne den Computer stößt er sofort an seine Grenzen. Es reicht ein Schlag von Captain America und er liegt am Boden. Und so ist es auch mit uns Christen. Denn ohne Jesus, ohne seinen Geist in uns und ohne die Kraft Gottes, die an und in uns wirkt, sind wir aufgeschmissen. Egal, wie gut ich mit Logik, mit Rhetorik oder mit Wissen umgehen kann. Egal, wie stark oder wie schnell ich bin. Egal, wie begabt ich bin oder was ich sonst noch alles für das Reich Gottes aufbringen könnte aus meinen Fähigkeiten. Egal, wie gesund ich bin. Egal, was ich in meinem Leben alles schon geleistet habe. Wenn wir nicht völlig umkleidet sind von Jesus, dann haben wir keine Chance. Und wenn wir uns die Waffenrüstung anschauen, die wir von Gott haben, ist das nicht alles ein Zeugnis von Jesus? Ist nicht Jesus die Wahrheit? Ist nicht er unsere Gerechtigkeit? Ist nicht er der Inhalt unseres Zeugnisses, das Evangelium des Friedens? Ist nicht er die Kraft unseres Glaubens? Ist nicht er unser Heil? Ist nicht er das lebendige Wort Gottes? Alles nur aus Jesus. In Jesus können wir alles, denn ich vermag alles durch den, der mich stark macht, Christus, Jesus, unser Retter. Deswegen sagt Paulus auch in Kolosser 2, Vers 6 und 7, wie ihr nun in Christus Jesus den Herrn angenommen habt, so wandelt auch in ihn, gewurzelt und auferbaut in ihm und befestigt im Glauben. Und das ist gemeint, wenn in Epheser 1, Vers 3 steht, dass wir mit jedem geistlichen Segen der himmlischen Regionen in Christus gesegnet sind. Wir haben nicht nur das gewaltige Versprechen des ewigen Lebens als Erben Gottes, das ist schon irre. Nein, wir haben das sichere Versprechen, dass er uns bereits jetzt in seiner vollen Kraft zur Seite steht. Und der ganze Epheser zielt darauf hin, dass Gott in Jesus Christus mächtig ist und wir in ihm. Ich habe mich letzte Woche mit einem älteren Freund aus England unterhalten. Letzte Woche war vorgestern. Er war in seiner jungen Zeit als Missionar im Osten Europas unterwegs. Und er hat vielfach das wunderbare Wirken Gottes erlebt. Wir hatten leider nicht viel Zeit zu reden, aber er hat mir ein paar Sachen erzählt. Und am meisten beeindruckt hat mich, wie er erzählt hat, dass er eine Holzschneidebank, so ein Riesentrum, in ein östliches Land, ich habe vergessen welches, schmuggeln musste. Und er hatte keine andere Möglichkeit, als dass er es in seinen Wohnwagen packt. Aber klug wie er ist, hat er eine Decke drüber getan. Und dann war er dort an der Grenze und der Zöllner ging in den Wohnwagen. Und der Zöllner zwängte sich einmal an diesem Trumm vorbei, am Weg nach hinten, und einmal wieder zurück. Weil auf der Rückbank eine englische Zeitung lag und er sagte, das ist Propaganda, die können wir nicht ins Land hineinschmuggeln. Aber der Zöllner kam nicht auf die Idee, unter die Decke zu schauen. Und ja, ich glaube nicht, dass das die Klugheit oder die List oder die Diplomatiefähigkeit meines Freundes war, sondern wirklich die Größe Gottes. Wenn ich dort gesessen wäre, hätte ich gedacht, wie irre bin ich eigentlich, dass ich das mache. Und vielleicht hat er was Ähnliches gedacht. Aber Gott macht es möglich. Bei Gott ist es möglich, nicht bei uns. Ich habe auf der Arbeit meinen Chef gefragt, also ich bin ja im Altersheim Physiotherapeut, ob ich mit den Bewohnern einen Bibelkreis starten darf. Und ich habe eigentlich mit einem Nein gerechnet, denn das ist ja Indoktrination und was weiß ich noch was alles. Aber er hat mich angeschaut, kurz geschwiegen und Ja gesagt. Und dann hat er gesagt, ich soll das so öffentlich wie möglich machen. Wenn Gott will, wer kann dann Nein sagen? Es ist nicht unsere Leistung, es ist nicht unser Tun, es ist allein Gott, der aus uns einen guten Christen macht. Und es ist nicht an uns. Das bedeutet jetzt nicht, dass jeder Christ hier gewaltige Wunder erleben muss. Ihr müsst jetzt nicht alle schauen, ob ihr über die Mauer gehen könnt. Aber ich bin sicher, ganz sicher, dass Gottes übernatürliches Wirken an uns erfahrbar ist, eben indem wir als Christen im Glauben wachsen, in der Heiligung, in Liebe, in Demut, im Mut für ihn, in Klarheit, in Erkenntnis seines Willens und Gewissheit des Glaubens zur Rettung. Vor 2 Jahren hätte ich meinen Chef niemals gefragt. Und auch jetzt halte ich es noch für eine blöde Idee, wenn ich darüber nachdenke. Aber Gott hat mir den Mut geschenkt. Es ist nicht mein Mut. Gott formt, Gott macht. Und deswegen betet Paulus in Kapitel 3 auch dafür, dass wir durch seinen Geist, also Gottes Geist, am inneren Menschen gestärkt werden und dass Jesus durch den Glauben mehr und mehr in unseren Herzen wohnt. Denn dadurch erkennen wir immer mehr die Breite, die Länge, die Tiefe und die Höhe und die Liebe Gottes zu uns. Mehr Glaube und mehr Liebe. Wichtig dabei ist, dass wir wirklich mit all unserer Kraft, mit all unserem Denken, mit all unserem Danken im Gebet und in der Gemeinschaft und in der Bibel an Jesus dranbleiben. Denn dann werden wir tatsächlich greifbar erfahren und erleben, was es heißt, als Gemeinde und als einzelne Zeugnis von Gottes Herrlichkeit zu sein. Und dann werden wir auch in der Lage sein, den Gehorsam an den Tag zu legen, der ja in den letzten 3 Kapiteln vielfach betont wurde und auch Thema der letzten, 13 Predigten war. Denn der Geist wird den Gehorsam in uns fördern. Unsere Aufgabe ist es, bei Jesus zu bleiben. Immer mehr von ihm. Und wir werden immer mehr zu ihm. Wenn wir also als Christ immer wieder fallen, wenn wir scheitern, wenn wir das Gefühl haben, es klappt in meinem Glaubensleben nicht, ich bin nicht so ein Superheld, dann heißt das nicht, dass wir keine Christen sind. Es heißt, dass wir noch im Glauben wachsen müssen. Wenn wir aber ständig fallen und es stört uns nicht, dann würde ich mir mal Gedanken darüber machen. Lasst uns also im Anschluss an die Predigt zusammen auch dafür beten, dass Gott uns immer mehr Glauben und mehr Liebe zuteil werden lässt. Jetzt kommen wir zum zweiten Punkt der Predigt, nämlich Friede und Gnade. Friede soll uns zuteil werden und Gnade sei mit uns allen. Und dieser Wunsch entspricht nahezu wortwörtlich dem Wunsch, den Paulus schon am Anfang im Epheserbrief der Gemeinde in Ephesus ausspricht, nämlich Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Auch hier stellt sich wieder die Frage, wieso Paulus uns Gnade wünscht. Denn auch die Bibelstelle ist uns sehr wohl bekannt, Kapitel 1, Vers 7 und 8. Da schreibt Paulus, dass Gott uns seine Gnade überströmend gegeben hat und erfahren hat lassen. Überströmend ist ja bereits mehr als genug. Wieso wünscht er uns da noch mehr Gnade? Aber genau das ist der Knackpunkt bei Gottes Gnade. Sie ist nicht überströmend, sie ist überströmend. Und seine Gnade ist nicht nur überströmend, sondern sie ist auch außerordentlich vielseitig. Gottes Gnade, wir könnten Stunden darüber reden. Ich habe zwar nur eine Stunde heute, aber wir können noch viel länger darüber reden. Zuallererst besteht seine Gnade darin, seine unendliche Gnade, dass er uns begnadigt hat in dem Geliebten, in Jesus, der für unsere Sünden am Kreuz gestorben ist. In seiner Gnade hat er uns zur Rettung vorherbestimmt und uns auserwählt, wie dies seinem Willen entsprach, der ewig war und immer noch entspricht. Seine Gnade besteht darin, dass er uns mit dem Heiligen Geist versiegelt hat, mit seinem eigenen Geist hat er uns versiegelt. Und er hat uns alle in einem Leib, in einem Körper gerettet und zur Einheit zusammengeschlossen mit und für Jesus selbst. Seine Gnade hat uns vom Tod, der von der Sünde ausgeht, gerettet und uns zu Erben seiner Herrlichkeit gemacht. Seine Gnade hat uns mit Gott versöhnt. Durch seine Gnade sind wir eine Wohnung des Heiligen Geistes geworden, ein Tempel des lebendigen Gottes, sowohl als Einzelne als auch als Gemeinde. Und der Schwerpunkt des Ephesus ist ganz stark die Gemeinde. Und allein diese Tatsache ist bereits überreiche Gnade. Aber Paulus ist es nicht genug davon, uns das zu erzählen, sondern er lässt uns mit ihm mitstaunen über noch mehr Aspekte der Gnade, dass wir nämlich durch Jesus Einblick in Gottes Geheimnis haben dürfen, dass wir der vorgesetzten Entscheidung aus Gottes Willen entsprechen, dass uns im Heiligen Geist in uns Weisheit, Offenbarung, Einsicht und Verständnis über alle Maßen ermöglicht ist. Dass dieselbe Kraft in uns wirkt, die Jesus aus den Toten auferweckt hat. Dass wir die Gemeinde, also dass wir als Gemeinde die gesamte Fülle unseres Herrn Jesus darstellen dürfen und können. dass er uns aus Liebe gerettet hat, dass er uns bereits jetzt mit Jesus mit auferweckt und in den Himmel hineinversetzt hat. Und dass uns in der Ewigkeit sogar noch viel mehr überschwängliche, überfließende Gnade zukommen wird. Und dass wir Gottes Schöpfung sind, geschaffen in Jesus, dass wir nicht mehr Heiden sind, sondern Geheiligte zusammen mit dem auserwählten Volk Gottes, dass wir Gottes Hausgenossen sind und. Die beiden Aufzählungen, das waren nur die ersten beiden Kapitel und nicht mal alles aus den ersten beiden Kapiteln von Epheser. Es ist alles Ausdruck seiner überschwänglichen, überfließenden, gewaltigen, unfassbaren Gnade. Und ich weiß, das ging jetzt schnell, aber lest doch die ersten drei Kapitel doch mal durch zu Hause und überlegt euch, worin die Gnade besteht, die Gott uns gegeben hat, damit wir Zeugnis von ihm sein dürfen. Es ist gewaltig und es hört nicht auf. Aber wir wollen trotzdem weitergehen zum Frieden, damit wir zum Schluss kommen auch noch. Denn es wäre zwar sehr schön, weiter über Gnade nachzudenken, aber Frieden haben wir auch. Und zwar einen gewaltigen Frieden, einen Frieden, den die Gnade überhaupt erst möglich macht, einen Frieden, wie die Welt ihn niemals geben kann, sondern nur Gott. Nur Gott kann einen solchen Frieden geben, wie er gibt. Und auch dieser Friede drückt sich sehr vielfach aus, sehr vielseitig. Zuallererst sind wir aus Gnade gerettet und versöhnt mit Gott. Zuerst waren wir in unserer Sünde Feinde Gottes. Aber Gott hat durch das Blut seines Sohnes Frieden gemacht. Das ist der allererste und wichtigste und größte Frieden, den wir haben können, nämlich Frieden mit Gott. Ich Sünder, ich darf Frieden mit Gott haben. Aber Gott gibt noch mehr. Gott gibt noch viel mehr Frieden. In Kapitel 2 erarbeitet Paulus vor allem am Anfang in Tiefe heraus, dass wir aus unserem alten, aus unserem sündigen Leben befreit sind. Und dass wir daraus befreit sind, auch darin liegt ein gewaltiger Frieden. Denn in Römer 8 steht geschrieben, das Trachten des Fleisches, also des sündigen Menschen, ist der Tod. Das Trachten des Geistes aber Leben und Frieden. An mehreren Stellen des Briefes, vor allem am Beginn, eben Kapitel 2 und dann auch weiter, zeigt Gott uns auf durch Paulus, dass wir ohne ihn tot waren in Sünden. Wir waren geknechtet unter der Herrschaft des Teufels. Geknechtet. Wir waren getrieben von den Begierden unserer selbst. Wir waren Kinder des Zorns und der Wut. Wir waren Feinde von Gottes guten Geboten. Gott zeigt uns, dass Menschen ohne Gott im Verstand verdunkelt sind, ohne Halt und ohne Grenzen ihren eigenen Lüsten ausgesetzt sind. Sie sind unersättlich in Gier und jeder Form von Unreinheit. Ja, dass jeder ohne Gott im Endeffekt Sohn oder Tochter des Ungehorsams ist. Und das sind harte Aussagen. Und es klingt ein bisschen überzogen, wenn man das so hört. Aber wenn man darüber nachdenkt und vielleicht nebenher die Bergpredigt liest, dann wird klar, das ist alles wahr. Aber im Kapitel 5 heißt es, dass das Licht die Werke der Finsternis aufdeckt. Und wer im Glauben an den Herrn wirklich wächst, in dem arbeitet der Geist Gottes, der das Licht Gottes in uns ist. Und immer mehr Sünde wird in unserem Leben aufgedeckt. Je länger wir mit dem Herrn unterwegs sind, immer mehr Sünde wird aufgedeckt. Und das kann schmerzhaft sein. Aber es ist eine schmerzhafte Gnade, die uns einen tiefen Frieden beschert, wenn wir immer freier von Sünde werden. Ja, wir Menschen, wir werden geplagt und gejagt von unseren Begierden. Wir werden davon angetrieben und aufgerieben, wie auch immer diese Begierden aussehen. Vielleicht ist es die Arbeit, vielleicht ist es Sex, vielleicht ist es Unterhaltung, Geld, Selbstverwirklichung. Es gibt viele Formen, nach denen unser Fleisch sich begehrt. Doch bei Gott finden wir Freiheit und Frieden von dieser Getriebenheit. Denn er zeigt uns, worauf es wirklich ankommt, nämlich auf Jesus. Nur auf Jesus. In Kapitel 4, Vers 22 heißt es, dass der Mensch von seinen betrügerischen Begierden verdorben und zerstört wurde, der alte Mensch, bevor er gerettet wurde. Doch durch Gottes Gnade haben wir diesen abgelegt und sind frei davon. Und wichtig ist hier die Eigenschaft betrügerisch, dieser Begierden. Denn unsere Begierden sind betrügerisch. Sie sind massiv betrügerisch. Und was sie nicht alles vorgeben zu sein. Im Moment der Erfüllung können sie sogar sehr angenehm sein. Ja, Begierden, wenn sie auftreten, scheinen oft sogar schöner zu sein als das, was Jesus uns bieten kann. Eine Tasse Cola, ein Glas Cola schmeckt besser als eine Tasse Schwarztee, aber ich bin mir sicher, auf lange Sicht ist das zweite gesünder. Die Begierden unseres Leibes betrügen uns und sie zerstören uns, dahingehend, dass wir nicht mehr ohne sie können, dass wir nicht mehr ohne sie wollen. Und diese Begierden können auch Gottesdienst sein. Ich war eine Zeit lang als Christ sehr getrieben, sehr umtrieben, sehr unrund. Ich suchte nach dem Frieden, den Gott gab. Und ich habe mich dann mit Gerhard Gründel unterhalten und er sagte mir, Mauritz, was nicht aus Liebe zu Gott geschieht, ist Sünde. Und damit hatte er recht und er hat immer noch recht damit. Mein Streben war nicht nach Jesus. Mein Streben war nicht aus Liebe zu Jesus, sondern mein Streben war nach Frieden, nach dem, was Jesus schenkt. Aber Jesus schenkt uns ja alles von sich aus, wenn wir ihn suchen, wenn wir ihn anstreben, wenn wir uns zu ihm hinwenden mit all unserer Kraft, aus Liebe zu ihm. Wenn uns bewusst ist, dass Gott uns gerettet hat, weil Jesus alles bezahlt hat, dann haben wir darüber Frieden. Wenn uns bewusst ist, dass Gott unsere Aufgabe und Wege für uns bereits vorbereitet hat, dann haben wir darüber Frieden. Wenn uns bewusst ist, dass uns nichts mehr überwältigen kann, weil Gottes Kraft in uns mächtig ist, dann haben wir darüber Frieden. Und wenn uns bewusst ist, dass wir nicht uns, sondern Jesus dienen, zu dessen Lobpreis wir auch als Gemeinde existieren, dann haben wir auch darüber Frieden. Und ja, es führt sogar noch viel mehr in einen tiefen und unbegreiflichen Frieden mit Gott, wenn wir lernen, vollkommen in ihm zu ruhen. Wenn wir sagen, Jesus allein ist genug. Denn wenn ich mir darüber bewusst werde, dass ich aus Gnade gerettet bin und dass Gott sogar noch die Gnade obendrauf schenkt, dass ich Sünder hier vorne stehen darf und predigen darf. Das ist Gnade. Ich würde mich selber nicht hier hinstellen. Wenn mir bewusst wird, dass er meinen Geist neu gemacht hat und dass er mich mit seinem Geist versiegelt hat, ja, dass er es ist, der mich immer mehr umgestaltet zu ihm hin, dass er mich auch in meinem immer wieder scheiternden Glaubenswachstum festhält und dass er alle Rüstungsgegenstände zur Verfügung stellt, die wir brauchen, um im Kampf zu bestehen. Und dass er als Sieger wiederkommt und mich und jeden, der an ihn glaubt, von euch ohne Zweifel zu sich als sein Kind aufnimmt. Und wenn mir bewusst wird, dass ich zu meiner Errettung nichts, gar nichts beigetragen habe, dann demütigt das. Und es schenkt vor allem eine wirkliche Abhängigkeit von Gott und einen wirklichen Frieden in Gott. Denn ich weiß, wem ich gehöre. Ich weiß, an wen ich glaube. Ich weiß, wohin ich gehe. Ich weiß, wer mich trägt. Und ich weiß, dass nicht eine Sekunde meines Lebens aus der Kontrolle des Vaters gerät. Frieden, wie ihn nur Gott geben kann. Kommen wir also zum Schluss. Es gibt noch sehr viel, das ich gern gesagt hätte. Noch sehr viel, das ich gern vertieft hätte. Noch sehr viel, das vielleicht gesagt hätte werden sollen. Vermutlich noch viel mehr, das gesagt hätte werden sollen. Aber dafür haben wir ja alle die Bibel, dass wir zu Hause nachlesen können. Und vor allem haben wir zu Hause Zugriff im Internet auf 37 Epheser-Predigten. Ab heute werden es dann 38 sein. Also hört euch das ruhig nochmal an. Was will ich also zum Abschluss betonen? Der Brief zeigt für mich das gewaltige Privileg, das damit verbunden ist, als wiedergeborener Christ Teil der Gemeinde zu sein. Nämlich, dass wir wirklich bereits jetzt Zugriff auf alle Segnungen des himmlischen Reiches in Gott haben und dass wir aus seiner Kraft leben können und dass unser Glaubenswachstum das auch erfahrbar macht. Und wichtig ist mir bei dem Punkt zu sagen, dass wir wirklich schauen müssen, dass wir auf Jesus schauen, dass wir uns an ihm halten, dass wir bei ihm bleiben. Denn er macht uns frei von unseren Begierden. Aber wenn wir immer den Begierden nachgehen. Der zweite Punkt, den der Brief auch zeigt, den ich nur angeschnitten habe, auf den ich nicht eingegangen bin heute, der aber auch sehr wichtig ist, das ist unsere gewaltige Verantwortung als Gemeinde und als Einzelne, Zeugnis des Reiches Gottes und ein Lobpreis für seine Herrlichkeit zu sein. Mir war es heute besonders wichtig zu betonen, dass in Jesus alles da ist, was wir brauchen, um das machen zu können. Und Kapitel 4 bis 6 des Epheserbriefs, die wir zum Schluss durchgemacht haben, die können wir ja nur so leben, wie Gott es von uns erwartet, wenn wir es aus Gottes Kraft tun. Und es wäre wichtig gewesen, das nochmal zu beleuchten. Daher freue ich mich auf die nächsten drei Predigten und ich freue mich vor allem auf die Herbstserie, nämlich Jakobus, wo das Ganze nochmal mehr vertieft wird. Ich weiß nicht, ob ich das schon sagen darf, aber ich glaube schon. Aber beides zusammen bildet unsere Identität in Christus. Und damit möchte ich die Epheser-Reihe offiziell beenden. Und ich möchte gerne noch ein paar Verse, ausgewählte Verse aus dem Epheser vorlesen. Ihr könnt gern mitlesen, aber ich habe nicht aufgeschrieben, welche. Es sind die ersten Versen des ersten Kapitels. Es sind ein paar Verse aus Kapitel 3 und die letzten beiden. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit jedem geistlichen Segen in den himmlischen Regionen in Christus, wie er uns in ihm auserwählt hat, vor Grundlegung der Welt, damit wir heilig und tadellos vor ihm seien in Liebe. Er hat uns vorherbestimmt zur Sohnschaft für sich selbst, durch Jesus Christus, nach dem Wohlgefallen seines Willens, zum Lob der Herrlichkeit seiner Gnade, mit der er uns begnadigt hat in dem Geliebten, nach dem Wohlgefallen seines Willens, zum Lob, In ihm, in dem Geliebten, haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung, die Übertretungen nach dem Reichtum seiner Gnade, die er uns überströmend widerfahren lässt in aller Weisheit und Einsicht. So ermahne ich euch nun, ich, der Gebundene im Herrn, dass ihr der Berufung würdig wandelt, zu der ihr berufen worden seid, indem ihr mit aller Demut und Sanftmut, mit Langmut einander in Liebe ertragt und eifrig darum bemüht seid, die Einheit des Geistes zu bewahren durch das Band des Friedens. Friede werde euch zuteil und Liebe samt Glauben von Gott, dem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Die Gnade sei mit allen, die unseren Herrn Jesus Christus lieb haben, mit unvergänglicher Liebe. Amen.